Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich immer, in Wächtersbach zu sein. Es war in der Tat mehr, Willi. Es waren 5 Predigten, eine Gebetsstunde und ein Gemeindebrief-Vorwort, mindestens. So viel fürs Protokoll. Ja, wenn du jetzt ein Konfirmand bist, was bin denn ich? Wahrscheinlich gehöre ich zur Kindergruppe hier. Ich habe ein bisschen nachgedacht und ich habe den Predigtext nicht verändert, sowieso nicht, weil es ja aus dem Alten Testament ist, geht ja schwer, aber ich habe die Überschrift etwas gefeilt und wahrscheinlich für den Hessen besonders schwer, wie spricht man das aus, tu's statt plus, ja? Was meint er damit? Das Tun kennen wir und das Plun, der Plus, das ist die Gesänge, die die Neger auf den Plantagen gesungen haben und das ist alles eigentlich weitestgehend in Moll. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass in unserer Zeit hier, obwohl wir keine Leute sind, die auf der Plantage arbeiten müssen, aber doch immer wieder gerne den Plus anstimmen und ich glaube, ich muss da was mal dagegen tun. Tu's statt Plus. Ja, Jahresende. Willi hat schon einen tollen Rückblick gegeben. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, was alles passiert ist. Wenn ich schon so oft hier bin, dann muss ich ja wissen, was in der Gemeinde passiert. Ist ja immer so ein Zeitpunkt, wo man drüber nachdenkt, über das vergangene Jahr. Manchmal stellen sich einem Fragen. Der eine oder der andere ist auf der Suche nach Antworten. Und viele Menschen ziehen Bilanz, weil das Jahr ist am Ende und dann wird abgerechnet. Manche müssen das machen, Firmen müssen Bilanzen erstellen, wenn der Geschäftsjahr vorbei ist. Und manche tun das auch persönlich und da kommen dann immer wieder Fragen. Und dann kommt man ins Grübeln. Manchmal ist das gar nicht so gut, solche Bilanzen zu machen, weil dann kommt man so auf die Schiene der Warum-Fragen. Und die Warum-Fragen sind immer, immer, immer kritisch. Und sie führen dann auch zu einem Punkt, wo man sagt, hätten wir doch anders machen können. Oder man ist unzufrieden mit dem, was man erreicht hat, obwohl man vielleicht viel erreicht hat und man sieht immer nur das Unglück. Und warum ist das so? Weil die Dinge oftmals nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Das ist eigentlich immer wieder der Ausgangspunkt für diesen negativen Plus, in dem wir dann gerne einstimmen. Und wir finden bestimmt irgendwo einen auf der Straße, dem es genauso geht, der genauso denkt. Aber heute Abend möchte ich mal dem Plus ein Ende setzen. Es steht außer Frage, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen schlimme Dinge passieren. Und in vielen von uns steckt etwas, das sagt, das, was mir widerfährt oder widerfahren ist im letzten Jahr, das war nicht fair. Und wir können wahrscheinlich eine ganz lange Liste machen von Dingen, die nicht fair sind. Als Christen kommen wir vielleicht an den Punkt, wo wir sagen, Mensch, ich habe Gott alles gegeben, ich bin sein Kind, ich gehöre zur Seite der Gerechten, aber wie kann es sein, dass es den Bösen, den Ungerechten, die nach Gott nicht fragen, die in keine Kirche gehen, die das überhaupt nicht interessiert, dass es denen besser geht als mir? Warum? Diese Frage hat sich auch der König David gestellt am Ende seines Lebens, als er vielleicht Lebensbilanz gezogen hat. Und er hat auch gesagt, Mensch, vieles, was mir widerfahren ist, war wohl nicht fair. Aber lesen wir mal Psalm 37, Verse 1 bis 7, ganz bekannt. Da heißt es von David: Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Tu's statt plus oder biblisch gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege. Unser Leben ist voller Entscheidungen. Es ist eine Entscheidung, dass ich heute Abend hier bin. Es ist eine Entscheidung, dass ihr gekommen seid. Und unser Leben ist voller Entscheidungen und deswegen auch nicht alternativlos. Wir haben immer die Wahl zwischen zwei Wegen. Das Problem ist, wir sehen es manchmal nicht richtig. Aber wir haben immer die Wahl. Die Atheisten und die Agnostiker, die haben es schwer mit Worten wie gut, böse, rechtschaffen. Das sind Dinge, die man gerne verschweigen will, weil sie so negativ sind. Und Leute können nichts mehr mit einem Wertekanon anfangen. Man relativiert alles in dieser Welt. Alles wird irgendwie relativiert. Und das finde ich eigentlich schade, weil man dadurch den Geschmack und die Schönheit dieser Welt eigentlich verliert. Und diese Relativismus-Philosophie, die fußt eigentlich auf dem Gedanken, es gibt keine Absolutheit. In der Zeit der Aufklärung, 17. Jahrhundert, hat man sich ja befasst, 17. Jahrhundert, Aufklärung, genau. Nicht Kinderaufklärung, sondern Aufklärung als philosophiegeschichtliche Epoche. Da hat man sich mit der Frage befasst, wozu brauchen wir einen Gott? Und dann wurde Gott bei Kant postuliert, naja, den braucht man noch, damit die Guten und die Bösen am Ende der Tage ein gerechtes Urteil empfangen. Das war so ein Postulat. Gott wurde nur noch zum Postulat. Heute brauchen wir keinen Gott mehr. Wir wollen alle selbst Gott sein und wir setzen uns absolut. Das führt aber dazu, dass wir gerne in den Plus einstimmen, weil wir ja irgendwie merken, wir sind doch nicht so gut und so perfekt, wie wir meinen. Aber wir als Christen, und jetzt spreche ich mal zu der Christenheit, wir sollten es besser wissen. Wir sehen die Art und Weise, wie Gott sich selbst offenbart hat. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen Weihnachten gefeiert. Eins der größten Geheimnisse und größten Wunder, die es überhaupt gibt, dass Gott selbst Mensch wird. Das gibt es in keiner Religion. Warum? Weil wir es als Menschen einfach nicht schaffen. Und das haben wir gefeiert an Weihnachten. Im Alten Testament war es so, dass Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat. Und das dem Volk auch sagt, das sind die Grenzen. Daran erkennt ihr, dass ihr mein daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Volk seid. Gott hat das Land besessen und hat es dem Volk gegeben. Und wenn das Volk gehorchte, konnten sie im Land im Frieden leben und den Segen genießen. Aber wenn Israel dem Herrn ungehorsam war, und das ist, glaube ich, 90% oder 95% des Alten Testaments, dann wurden sie aus dem Land geholt und hatten Unfrieden. Und im Psalm 37 fängt David an und denkt darüber nach und denkt, ich folge Gott mit ganzem Herzen, aber wie kann es sein, wenn ich auf die Gerechten oder als Gerechter auf jene blicke, die Böses tun, dass es denen gut geht? Das bringt mich doch in eine Glaubenskrise. Und ehrlich gesagt, ich kann das gut verstehen. Was läuft schief? Glaubenskrisen, das letzte Mal habe ich über Ölkrise gesprochen. Die 10 Jungfrauen, die in der Ölkrise waren, oder 5 davon. Manfred hat zu Recht bemerkt, dass man den Adventskranz nicht anzünden soll, sondern die Kerzen. Aber ich glaube, es gibt Zeitgenossen, die zünden die Kerzen an, aber von beiden Seiten. Und das ist natürlich auch nicht gerade klug. Es ist immer Krisenzeit. Und ganz besonders dann, wenn wir unsere Blicke auf das Diesseits richten und versuchen, die Welt hier irgendwie zu begreifen. Der Weg des der Gottlosen ist gekennzeichnet durch eine Reihe von Mythen unserer Kultur. Und mit denen möchte ich mal ein bisschen aufräumen. Weil die Heilige Schrift weist uns einen anderen Weg. Und für uns als Christen ist die Bibel die Norm, sozusagen wie unser GPS, unsere Navigation. Gibt uns Orientierung und Kompass. Und wenn wir die Schrift lesen, auch wenn da so viele Negativgeschichten beschrieben werden, so sind das ja nicht die Vorbilder, denen wir nachahmen sollen, sondern sie sind uns zur Warnung aufgeschrieben. Und sollen uns Wegweisung geben, dass wir nicht in diese Form von Krise hineinschlittern. Ich habe da so ein paar Punkte. Und ehrlich gesagt, ich habe die aus dem Psalm 37 genommen und habe die auch von einem Vater im Glauben, dem Pastor Early, übernommen. Das Erste, was wir als Christen tun sollten, ist, wenn wir wahrnehmen, dass es dem Bösen gut geht und dem Gerechten schlecht, dann sollten wir die Situation abgeben. Das heißt, ich fange an, so wie ich die Welt sehe, diese Wahrnehmung gebe ich an Gott selbst ab. Das machen Christen, wenn sie beten. Befiehl dem Herrn deine Wege, Vers 5. Das Zweite ist, und das ist eigentlich unser Proprium, unsere Eigenheit, unser Wesen, wir sollten Vertrauen lernen, alles in Gottes Hand zu übergeben. Hoffe auf ihn. Zweimal heißt es im Psalm Vers 3 und Vers 5, hoffe auf ihn. Und dann das Dritte ist etwas, was wahrscheinlich den Christen meistens abgeht, warum auch immer, denn es ist eigentlich das Kennzeichen der Christen und habe deine Lust am Herrn, nämlich die Freude. Das kann man nicht befehlen. Man kann es nur erleben. Jetzt sagt man, Mensch, mir geht es so schlecht, wie kann ich mich denn freuen? Ich habe viele Menschen kennengelernt, denen geht es wirklich schlecht. Christen, die es wirklich schwer haben, Christen, die in Verfolgung sind, die leiden, die angefochten sind, aber sie haben eins und das verbindet uns. Sie haben diese Freude am Herrn. Ein Geburtstagsspruch war so schön, Nehemia, wunderbares Buch. Die haben die Mauern aufgebaut. Und was war ihr Leitspruch? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn man in die Schrift hineinguckt, im Neuen Testament, jetzt mache ich den Sprung ins Neue Testament, da gibt es so ein Wort, das heißt Agaliasis oder Agileio. Das heißt, man kann das ganz schwer übersetzen, Freude, würden wir hier im Deutschen sagen. Aber es ist mehr als nur Freude, so Spaß haben an einem Geschenk oder an einem guten Erlebnis, an einem guten Essen, sondern es ist eine tiefe innere Freude, eine tiefe Überzeugung, die Agalias ist. Wo tritt diese Freude auf oder wo wird sie gezeigt im Neuen Testament? Ich gebe euch mal ein paar Stellen. Zum Beispiel bei Lukas, Kapitel 1, Vers 14, da kommt der Engel zu Zacharias und kündigt an den Johannes, den Täufer, seinen Sohn. Und da wird auch dieses Wort gebraucht, Freude. Das ist eine tiefe Freude. Was widerfährt dem Zacharias? Er kann nicht mehr reden. Er muss schweigen. Aber die Freude ist angekündigt. Dann kommt die Maria zu Elisabeth und Elisabeth richtet sich an Maria und sagt in Lukas Kapitel 1, Vers 44, alles Weihnachtsgeschichte. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Sogar ungeborenes Leben empfindet diese Freude. Es ist diese göttliche, tiefe Freude. Oder in Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da kommt einer und reist aus Jerusalem, liest Jesaja, Kapitel 53 wahrscheinlich, versteht nicht, ist ein sehr hochgestellter und gebildeter Mensch, der mehrere Sprachen spricht, aber versteht es nicht. Und dann kommt Philippus, der Einfache, setzt sich auf seinen Wagen drauf und erklärt ihm. Und dann lässt er sich taufen. Und dann wird der Philippus hinweggenommen. Und man fand ihn in Ashdod wieder, im Gazastreifen. Und dann heißt es, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er hat seine Freude nicht vom Philippus abgemacht. Er zog aber seine Straße fröhlich. Und wenn immer jemand Christ wird, dann ist das das erste Kennzeichen, dass man spürt, die Freude. Da ist Neues. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. In Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 34, eine äußerst kritische Situation in Philippi. Da sitzen Paulus und Silas im Knast, fangen an und loben Gott gegen Mitternacht. Ich weiß nicht, was sie gesungen haben, jedenfalls. Irgendwie sind die Gefängnismauern eingestürzt und der Wächter oder der Aufseher für das Gefängnis, der Kerkermeister, war schon in größter Sorge, dass all die Gefangenen abgehauen sind. Und Paulus und Silas konnten ihn davon abhalten, dass er sich ins Schwert stürzt. Und sie erklären ihm das Evangelium. Und dann heißt es, und er, der Kerkermeister, führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch, das machen wir dann später, und freute sich mit seinem ganzen Haus. Da ist Freude da. Wo Jesus auf den Plan kommt, ist Freude da. Also freut euch. Paulus schreibt, da nimmt er ein anderes Wort, in Philipper Kapitel 4, Vers 4, freut euch, und abermals sage ich euch, freut euch. Und wo war der Paulus? Er war im Knast. Das ist Freude und das sollte den Christen kennzeichnen. Aber worauf achten wir heute? Wo kommen wir her? Welche Prioritäten setzen wir? Wie nehmen wir unsere Realität wahr und wie ist Gottes Realität? Im Neuen Testament gibt es eine wunderbare Definition für Glauben. Hebräer 11, Vers 1. Die Edeltraut wird wahrscheinlich jetzt gleich sagen, wow. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht und auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Mit dem Glauben haben wir Zugang zu einer Realität, die viel, viel größer ist als das, was wir hier sehen. Das kann der Böse nicht wahrnehmen, auch mit all seinem Reichtum. Wir haben Zugang zu einer größeren Realität. Glauben heißt, auf das Unsichtbare, auf das Unvergängliche achten. Achtsam sein. Aber was machen wir? Wir sind ja Menschen und ich bin auch einer und ich muss ehrlich sagen, ich bekenne das auch. Wir sind mehr so vom Sorgen getrieben, vom Verlust, was wir nicht haben. Undankbar für das, was wir haben und sehen uns nach dem, was wir nicht haben, obwohl es vielleicht gar nicht gut ist. Und da singen wir immer wieder den täglichen Blues in Moll. Und je reicher wir werden, und das ist irgendwie ein Fakt, wir leben in einer der reichsten Gesellschaften dieser Erde, desto lauter und stärker singen wir diesen Blues, als wären wir Sklaven auf der Plantage. Und Sorgen fressen uns auf. Das nagt an uns, man spürt es richtig wie der Seele, das Gekratze. Irdische Güter rosten und sind vergänglich. Deswegen sagt Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt so in seinem großen Entwurf, was ist wichtig im Leben des Jünger, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorgt nicht für den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Sorget nicht. Freut euch. Und jetzt komme ich zu dem Pastor Early. Early war Missionar in Indien, ging dann zurück in die Vereinigten Staaten, hat dann mehr Gemeinden gehabt und zum Schluss hatte er die Pasadena First Church. Die war ziemlich klein. Und als er sie verlassen hat, hat er ungefähr 3000 Mitglieder gehabt. Also urchristliche Verhältnisse. Nicht an einem Tag länger, aber. Und der Early ist so das große Vorbild von Hans-Günter Mohn. Und die haben angefangen, Cassettes for Christ zu verschicken in die Welt. 3000 Stück wöchentlich mit der Predigt von Early. Und der Early kam 1988, also ist dann später dann verstorben, nach Gelnhausen. Und er hat ein Lied besonders gemocht. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das war Psalm, so ein Wechselgesang. Das singen wir auch ab und zu. Nein? Wir haben es hier auch schon ein paar Mal gesungen. Und jedes Mal, wenn wir singen, dann kommt das mir zurück, dieser Gottesdienst 1988 in Gelnhausen. Egal. Der hat auch ein kleines Büchlein geschrieben, hat der Hermann Geschwandner und die Brigitte Geschwandner übersetzt. Den deutschen Titel kenne ich gar nicht. Aber er heißt The Cycle of Victorious Living. Das ist 100.000 Mal gedruckt worden. Das war ein Bestseller in 6 Sprachen. Und der Early kam und hat dann... Mikrofon. Der Early kam und sagt, okay, ich zeige euch mal, welche Bewegung ihr machen sollt. Wir als Christen, so, ja, jetzt sehe ich das Lächeln, da waren alle, die dabei waren. Er sagt, hands down, Hände runter. Warum? Mal alles loslassen, was wir haben. Wir sind ja so Brustschwimmer, ne? So alles, was wir kriegen können, versuchen wir irgendwie zu halten. Und er sagt, alles loslassen, auch die frommen Dinge, an die ihr euch alle so gewöhnt habt, erstmal alles loslassen. Das braucht ganz schön Mut. Und ich kann nur empfehlen, dass auch diese Übung mal richtig praktisch zu machen. Ja? Steckt mal die Hände aus und lasst mal alles, ja genau, ja, nur zu. Dann merkt man, wie das alles von einem abfällt. Und wenn man das hier hat, wenn man das so hält, ja, dann... Das habe ich mir gemerkt. Nicht viele Predigten von ihm habe ich im Kopf, aber diese Predigt war sensationell. Zuerst die Hände runter. Aber wir wollen immer so. Worauf steuern wir zu? Was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens? Und das ist ganz einfach. Gemeinschaft mit Gott. Wir sollen ihm begegnen. In der Bibel wird das als der große Shalom beschrieben. Wir übersetzen das gerne mit Frieden, aber es ist viel mehr als nur Frieden. Es ist der Ort, wo Ruhe, wo Freiheit, wo man alles loslassen kann, wo einem nichts mehr hält. Und das üben wir schon ein, indem wir die Hände nach unten drehen. Shalom heißt Gemeinschaft mit Gott. Und das macht auch der David schon hier deutlich in Vers 6. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Sei stille dem Herrn. Das ist etwas, was in unserer Zeit äußerst schwierig ist. Einmal stille sein. Da klingelt das Handy, da piepst irgendwo etwas, da hört man Flugzeuge. Aber selbst wenn die Geräusche um einen herum da sind, selbst wenn alles schießt, knallt, und wir werden ja bald Silvester haben, da ist das ja ganz besonders, da kann man sehr gut einüben mal, um Mitternacht Stille dem Herrn zu geben und auf ihn zu warten. Warum? Weil Gott hat uns seinen Frieden verheißen und er hat uns ein Leben in Freiheit versprochen. Wir haben ja das Lutherjahr hinter uns, aber ich komme gerne wieder zurück auf dieses, übrigens das Jahr 2018 soll das Karl-Marx-Jahr werden, mal gucken, was da rauskommt. Luther hat ja ein Lied geschrieben, auch in der tiefsten Phase seines Lebens, eine feste Burg ist unser Gott. Was viele vielleicht nicht wissen, das kommt eigentlich auch aus dem Psalm, das ist Psalm 46. Und da heißt es in Vers 2 und Vers 11, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in großen Nöten, die uns getroffen haben. Und dann Vers 11, die Mahnung und der Rat, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist die Realität des Glaubens und die ist viel, viel größer als das, was wir hier so sehen. Komme ich langsam mal zum Schluss. Ich zitiere jetzt etwas, wo man gar nicht genau weiß, ob es wirklich von ihm stand. Aber jeder hat es wahrscheinlich schon mal gehört. Von Friedrich Oettinger, einem schwäbischen Pietisten und lutherischen Theologen. Der hat Folgendes gesagt: Herr, Gib mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Verleihe mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und schenke mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das ist unsere tägliche Kampf, Aufgabe, Herausforderung. David sieht die Situation aus der Ferne und ermutigt uns, nicht einfach nur auf das Unmittelbare zu schauen, sondern auf das Ultimative, das Endgültige, das Ewige. Wir leben in der vorletzten Zeit. Die letzten Dinge kommen noch. Auch wenn wir vielleicht Angst haben, sondern das sind die letzten Dinge. Nein, das ist nur das Vorletzte. Und wenn wir diese Haltung beibehalten, können wir über dem Kampfgeschehen leben und siegreich in einer Welt der schlechten Dinge ausharren. Die guten Menschen widerfahren. Und das wünsche ich euch, dass Gott euch immer gegenwärtig ist, dass ihr seine Gegenwart spürt, dass ihr Kraft, Mut und auch die Gelassenheit bekommt, um die Tage zu bestehen, die vor uns liegen. Für diesen Abend, für den neuen Tag, für das neue Jahr 2018. Perikles, ein athenischer Staatsmann, Feldherr, hat im Kampf vor Sparta seinen Truppen Folgendes gesagt. Und das sei allen ins Stammbuch geschrieben, die nach dem Glück streben. Weil Glück ist nicht Zufall. Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und ich glaube, das ist das, was wir Menschen, alle Menschen brauchen. Viel Mut. Verleihe mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und schenke mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Hab Mut, liebe Wächtersbacher Gemeinde. Fürchtet euch nichts. Egal, was kommt. Und denkt immer, hands down. Hände nach unten. Alles loslassen, damit sie neu gefüllt werden können. Tu's statt bloß. Oder wie David sagt, seid stille dem Herrn und wartet auf ihn. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, jetzt wollen wir etwas machen, was eine gute Tradition ist. Ein Lied singen, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das wird auf verschiedene Art und Weise gesungen. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig hier anstimmen. Und ist von Dietrich Bonhoeffer in seinen letzten Lebenstagen geschrieben worden als Gedicht. Es wurde dann vertont von Siegfried Fietz. Als er im Gefängnis war und nicht wusste, was mit ihm passieren würde, oder er sich ziemlich sicher sein konnte, dass aufgrund dessen, warum er verhaftet wurde, er eigentlich dem Tode ziemlich nahe war. Und dann hat er dieses Lied oder dieses Gedicht geschrieben, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. Ein Mann im Glauben, der eine größere Realität gesehen hat, als die Nazis sie sehen konnten. Lass uns das gemeinsam singen und als Zeichen, dass wir freie Menschen sind und Mut haben, sofern wir das können, auch von den Plätzen aufstehen und das mit voller Überzeugung singen.